Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the Fantasy Football Podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Raphael, ja, vorletzte Folge, bevor es dann so richtig in die erste heiße Woche geht. Was geht ab?
Scheißegal, was bei mir abgeht. In 16 Tagen und 3 Stunden ist fucking Kickoff. Also, it's Draft Season, beste Zeit des Jahres, fucking Draft Season, ich hab richtig Bock, ich bin highly motiviert auf jeden Fall und ja, also apropos Draft Season, checkt auf jeden Fall mal YouTube und Twitch, da habe ich einen Superflex PPR Mock Draft gemacht und werdet auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch wieder ein paar Mock Drafts machen. Kommt gerne dazu, ist alles Livestream, könnt ihr auch Fragen stellen, Spieler-Evaluation oder was, kommt gerne dazu und das wird auf jeden Fall richtig nice. Und bevor ich das vergesse, der Nico ist im 5-Dollar-Tier mit dabei neu und er grüßt, Achtung, quote-unquote, Breisgauer Beastmode Berserker, also ich hätte auf jeden Fall ein bisschen Angst da mitzuspielen, aber auf jeden Fall Shoutout, danke für deinen Support und checkt mal patreon.com/upsidefantasy, findet ihr auf jeden Fall alles weitere zu unseren Sachen, die wir anbieten.
Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben letzte Woche noch gesagt, die Shoutouts, die vergessen wir immer. Und einer unserer ja schon längeren Supporter, der Daniel, der hat mir auch gesagt, er würde sich gerne Shoutout wünschen. Und zwar ist er in der Upside-Liga gewesen, die ist sehr ehrlich hatte mit dem Draften. Und er konnte an dem Draft-Zeitpunkt nicht, aber irgendwie hat die Upside-Bowl-Liga gesagt, ja, wir draften trotzdem. Und seine Dynasty hat sich zusammengetan und quasi dann irgendwie doch mit ihm die Picks durchgewunken. Und ja, ich soll die How I Pimp Your Mother Dynasty grüßen. Ist das nicht die Dynasty für die ich mal die Namen vorgelesen habe?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist How I Pick. Das ist How I Pimp anscheinend.
Entschuldigung, ja.
Oder? Hast du Pimp gesagt? Oder?
Ja, das war nicht beabsichtigt. Ja, How I Pick Your Mother, von daher schöne Grüße also, an die Dynasty. Genau, das war anscheinend eine ganz lustige Sache und es ist ein gutes Team da rumgekommen, weil er hat das Team, was dann ja gedraftet wurde, auch in dem Mockdraft-Channel, Bewertungs-Channel bei Discord, ne, joint da gerne, alles gepostet und es wurde von vielen ganz gut gesehen, von daher lief bei denen. Sehr gut, ja, was haben wir heute, für nächste Woche haben wir natürlich wieder einiges geplant, vor allem so die letzte Woche, bevor es in eure Drafts geht, also nochmal Mock-Draft-Season und alles pipapo, deswegen heute rattern wir nochmal alles durch. Also wir gehen von unseren Bounceback-Kandidaten über Mid-Round-Targets zu Sleepern und da sind auch einige Spieler dabei, die wir tatsächlich bisher noch nicht so behandelt haben. Ich habe ein paar Namen sehe ich hier gerade. Von daher seid gespannt, bleibt dran und es geht los. Wir wollen ganz bewusst die Preseason-Recap diesmal etwas kürzer gestalten, beziehungsweise von mir aus am liebsten gar nicht, weil es kommt im Laufe der Folge wahrscheinlich eh auf das andere, ein oder andere Recap wird es hinauslaufen. Deshalb ja, nicht wieder eine halbe Stunde Preseason-Recap, die keinem was bringt. So wie bei Javonte Williams, der jetzt doch sich das Backfield teilt, nachdem wir letzte Woche gesagt haben, geil, es läuft bei dem. Aber dazu später mehr.
Naja, teilen war und eh klar. Nur so war halt irgendwie, weil Melvin Gordon out ist, kann es halt sein, dass er früher als später das Backfield übernimmt, quasi Leadback wird. Aber dass er das Teil war, ist klar. Ne?
Ja, wenn Melvin Gordon out ist und ich teile mir mein Backfield mit Devonta Booker, dann ist das halt schon für mich ein deutliches Alarmsignal.
Royce Freeman, ja,
bei den Giants. Danke, ja, danke. Ihr alle wisst, ich hab's nicht so mit Namen, aber ihr wusstet alle, wen ich meine. Royce Freeman, das Supertalent, was damals von Philipp Lindsay ja, in den Schatten gestellt wurde. Ja, was war in Training Camps, steht hier auf meinem Zettel. Das ist natürlich auch gut. In der Preseason haben wir abgehakt. Wir haben noch so ein paar Mailbags, würde ich sagen, weil es waren so ein paar Fragen, die noch auftraten. Zum einen die Dak Prescott angeht. Das war auch in deinem Mockdraft mal kurz Thema. Ich glaube, ich habe es sogar da ins Rollen gebracht, weil ich danach mal gefragt habe. Aber auf jeden Fall hat es mich interessiert, weil ich bin mir gar nicht so sicher, was mit Dak Prescott passiert. Er hat einen kleinen Setback, also es soll kein Setback sein, aber ich bin trotzdem sehr vorsichtig. Und darauf gestoßen bin ich eigentlich durch einen Twitter-Post von AdrianCM93, heißt der bei Twitter. Und ich versuche es mal zu übersetzen. Der meinte, was wäre, wenn Dacks Knöchelverletzung dazu führte, dass er seine Wurfbewegung unbewusst veränderte, was zu einer fehlerhaften Wurfmechanik führt, die ihn dann dazu veranlasste, seinen Lendenmuskel zu verletzen und seine Fähigkeit, den Ball während der Regular Season korrekt zu werfen, nachhaltig verändert und gefährdet und dementsprechend Verletzungen fördert.
Also das ist jetzt keine Frage an mich oder so, ne? Das kann ich unmöglich beantworten.
Also das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedankengang. Also es ist natürlich weit hergeholt und alles, aber wenn man sich das mal überlegt, vielleicht auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, Dak Prescott natürlich so ein bisschen ja angeschlagen immer noch. Und wenn man das dann so hört, dann denkt man sich vielleicht, was machen wir mit Dak Prescott, Raphael?
Ja, erstmal nicht draften. Also ich hätte jetzt gesagt, so fünfte Runde, sechste Runde kann man Dak Prescott auf jeden Fall überlegen, schon zu nehmen, ne, wenn man auf Early Quarterback gehen möchte. Ne, wie gesagt, war Quarterback 1 letztes Jahr per Game. Aber so sehe ich da keinen, also, ne, also man muss es ja nicht pushen, man muss es ja nicht provozieren, dass man dann den Pick in den Sand setzt. Also ich würde Dak Prescott jetzt erstmal so früh nicht draften. Natürlich würde ich den, ne, in der 8., 9. Runde auf jeden Fall nehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Verletzung season long ist, ja, dass er da, keine Ahnung, bis Woche 6, 7 damit zu kämpfen hat. Ich denke, es wird relativ schnell gehen, dass er relativ schnell da wieder bei 100% ist. Und wenn es 3, 4 Spiele dauert, dann ist halt ein Top 5 Pick verschwendet, ne. Also diese 5, 6 Spiele, die es vielleicht dauert, oder 3, 4, 5, 6 Spiele, die es dauert, lohnt es sich nicht, einen Top-5-Pick dafür rauszuknallen. Deswegen würde ich erstmal do not draft Dak Prescott und dann erstmal abwarten.
Ja, sehr gut. Wir hatten ja auch schon des Öfteren das Thema Carson Wentz. Und Carson Wentz ist jetzt zurück im Training. Da kommen auch immer wieder Fragen zu. Ja, und jetzt sieht es so aus, als würde er Woche 1 starten. Gilt für ihn dasselbe wie für Dak Prescott?
Crazy, ne? Also wie lange ist die OP her? 2, 3 Wochen oder so? Also
ja, auf jeden Fall ist er... Also ahead of schedule, wie man sagt.
Ja, das ist wirklich crazy. Also Carson Wentz, glaube ich, eh kein Quarterback, den du überhaupt draftest. Also der ging eh undrafted, wird doch undrafted gehen. Also ich sehe da keinen Grund, den irgendwie jetzt, keine Ahnung, in die Top 15 Quarterbacks zu packen oder so. Der ist outside Top 20, da gehört er hin. Und demzufolge wird er halt nicht gedraftet. Und ja, ich würde da jetzt nichts mit anfangen. Würde erstmal abwarten, ne, wie die Wide Receiver Sets so aussehen. Paris Campbell in der Preseason nicht so eingesetzt, eher Zach Pascal und sowas. Also da will ich erstmal die ersten Wochen aufpassen, ne? Es ist T.Y. Hilton, es ist Pittman. Ja, eher gut für die ganzen Spieler, aber für Carson Wentz selber ist mir eigentlich egal, ob der jetzt, also von der Quarterback, vom Quarterback-Standpunkt her ist mir eigentlich egal, ob der jetzt spielt oder nicht, weil den drafte ich halt sowieso nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall fair. Dem kann ich mich nur anschließen, wie ihr sowieso schon wisst. Und dann ist in der Preseason tatsächlich noch was passiert, wo auch eine Frage reinkam zu Clyde Edwards-Helaire. Soll wohl verletzt sein. Hast du da, du hast da neue News, hast du gesagt. Deswegen, was ist mit Clyde Edwards-Helaire?
Ja, also hat sich halt verletzt im Preseason-Game. Ich habe jetzt da keine neuen News. Also soll kein High-Ankle-Sprain sein. Also das ist ja die berühmte Verletzung von Camara, die er hatte, ja, weshalb er nicht gut performt hat. Ja, es soll kein High-Ankle-Sprain sein, aber warten wir erstmal jetzt nochmal die nächsten Tests ab. Leider keine Updates jetzt hier 20 und 49, aber sobald da was Neues kommt, werden wir es natürlich behandeln und dann ist Darrell Williams natürlich jemand, den man sehr gerne draftet, es sei denn, die holen irgendeinen Veteran oder sowas. McKinnon ist ja auch noch da, aber Darrell Williams wäre dann von den beiden, den ich dann eher haben möchte, aber warten wir erstmal ab. Klar, ich meine, wenn das irgendwas Ernsteres sein soll, dann haben wir noch einen Running Back weniger, den wir irgendwie gerne in der 3., 4. Runde draften.
Ja, das ist in der Tat so. Clyde Edwards-Helaire sonst ja guter Guy von mir und von uns auch. Deshalb, ja, mal abwarten. Wir haben noch eine Frage, den Rest ja schiebe ich zwischendurch mal so ein. Wir haben noch eine Frage von Magesh. Magesh sagt, moin, könnt ihr in der nächsten Folge vielleicht nochmal aufnehmen, wo ihr an Daten zum Snap, Target Share, ADOT und so weiter kommt? Nutzt ihr selbst NFL Faster dazu oder gibt es das für den schnellen Konsum irgendwo vorbereitet? Besten Dank. Ja, und vorbereitet gibt es das. Wir hatten das während der letzten Saison schon mal als Seite an den Start gebracht, und zwar auf upsidefantasy.shinyapps.io/stats. Es wird demnächst auch eine Homepage geben, aber im Moment muss es diese lange URL sein. Und da habe ich das so geregelt, dass ich das wieder auf den richtigen Stand gebracht habe. Also man kann es wieder nutzen. Hilft mir ja auch in meinen Analysen oder uns in unseren Analysen. Deshalb, ja, da ist wieder alles auf dem neuesten Stand. Wird auch während der Saison, wenn die Homepage bis dahin nicht schon an den Start gegangen ist, wird es da auch Aktualisierungen geben. Und dann seht ihr da eben den Whopper, den Racer, den Target Share, Yards per Route Run, was auch immer. Des Weiteren gibt's dann noch, was ich nutze, rbsdm.com, runningbacksdontmatter.com quasi abgekürzt. Da gibt's so ein paar Sachen zu Pass-Heaviness, Quarterback-Stats und was weiß ich nicht alles, CPOE. Aber ja, also die Daten von den Upside-Stats kommen übrigens aus NFL Faster, also ja, nutzen wir direkt. Dann gibt's noch PFF, nutze ich sehr gerne, aber das muss man natürlich dann bezahlen. Hat man so, glaube ich, nicht direkt Zugriff drauf auf die Fantasy-Stats und auch generell auf die Grades natürlich sowieso nicht. Ja, und das Letzte, was ich noch nutze, sind dann Personal Groupings, wenn man sich so anguckt, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht, die Coaches, und was haben sie so vor. Das gibt's bei habe ich gerade leider gar keinen Link zur Hand. Da muss man einfach mal Personal Groupings NFL googeln, dann kommt Sharp Football, heißt die Seite, glaube ich, kommt dann direkt und dann kann man sich das angucken. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Raphael?
Ja, playerprofiler.com.
Ja, stimmt.
Da gibt's die meisten Sachen, die bei PFF was kosten, also beziehungsweise was diese Prozente angeht, ja, also Target Share und etc., Air Yard Share und so, die gibt's da umsonst, ne? Also PFF hat noch ein paar andere Sachen, ne, mit Grades und sowas und haben noch, ich glaube bei Player Profiler gibt's, glaube ich, auch jetzt mittlerweile Targets per Route Run und alles auch kostenlos. Also checkt auf jeden Fall mal playerprofiler.com. Ja, eigentlich so meine Lieblingsseite, wenn es um Research geht.
Und ich habe übrigens wolltest du was sagen?
Ja, Pro Football Reference oder so heißt das, glaube ich, auch, oder?
Ja.
Kennst du das?
Das ist auch eine gute Seite, ja, genau.
Hieß das nicht?
Habe ich schon einiges von abgegriffen, ja, genau. Pro Football Reference, ja. Genau, die sind auch umsonst, also größtenteils umsonst und da gibt's auch einiges an Advanced Stats. Und ja, ich konnte Sebastian auch davon überzeugen, mal mit Josh Hermsmeyer Kontakt aufzunehmen, der damals Whopper und Racer implementiert hat. Und so wie es scheint, wird jetzt demnächst auch Whopper und Racer in NFL Faster eingebunden. Das heißt, da kann man es direkt raus reporten. Also falls ihr direkt in R unterwegs seid und das abgreift, dann stay tuned, da gibt's das demnächst auch alles. Ich bin natürlich noch dabei, eine eigene Metrik zu entwickeln, die auch Skill-Plays mit aufnimmt. Das heißt, für einen Upside-Bowl, wo auch First-Downs bewertet werden und so, da müssen natürlich auch die Skill-Plays noch mit rein und nicht nur, im Moment ist im Whopper ja nur Air-Yard und Target-Share. Und wenn die Skill-Plays noch reinkommen, dann Jungs, ich habe mit ein paar Jungs haben wir gesagt, wir nennen das E-Sports. Ich weiß leider nicht mehr, wofür E-Sport steht, aber Expected, ich weiß es nicht mehr. Aber wir nennen unsere Metik Whopper, Racer gibt's dann und wir nennen die E-Sport und dann läuft der ganze Shit.
Ja, und für Preseason Takeaways, ne? Wolltest du noch NFL Faster nutzen, oder? Kommt das nicht mehr?
Ja, guter Hinweis. Es gibt leider keine EPAs oder so für die Preseason, weil man damit alle Modelle zerschießt und zerhagelt. Das haben sie letztes Jahr noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Gut, Sebastian meinte natürlich auch, die EPA-Werte sind ja nur Kraut und Rüben dann, aber das ist mir egal, wenn Kate Johnson da einen EPA-Wert von einer Million hat, dann ist das natürlich, finde ich das geil und dann werde ich das natürlich verbreiten. Aber ja, es gibt leider keine EPA-Werte in der Preseason, das ist ein bisschen blöd. Dementsprechend müssen wir jetzt mit anderen Stats leben und für meine Bounce-Backs habe ich ein bisschen was vorbereitet. Deswegen, wir gehen direkt in die Folge rein. Bounce-Back-Kandidaten. Und du darfst jetzt überlegen, wer anfangen soll.
Du redest wie so mit so einem kleinen Kind. Und du darfst jetzt überlegen, mit wem wir anfangen möchten. Ist das nicht cool? Willst du einen Lolli?
Sehr gut. Ja, okay, dann fange ich einfach an, weil das Lustige bei meinen Bounceback-Kandidaten ist, ich habe einen für die Early Rounds, einen für die Mid Rounds und einen für die Late Rounds als Sleeper. Deswegen habe ich quasi mit meinen Bounceback-Kandidaten schon alles abgehandelt und kann danach einfach nur noch dich reden lassen. Und mein erster Bounceback-Kandidat, das werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, wenn ihr Upside jetzt schon ein bisschen länger hört, das ist natürlich, obwohl er Running Back 5 ist, Ezekiel Elliott, weil Ezekiel Elliott hatte letztes Jahr ein sehr schweres Jahr, einen sehr schweren Stand, als Dak Prescott dann raus ist. Und ich hatte es schon mal angemerkt, bis Woche 5, also wo Dak Prescott eben noch da war, war er Running Back 3 und Running Back 5 per Game. Und hat dann eben danach sehr unter der Offense gelitten, die dann danach gespielt wurde. Was wichtig zu erwähnen ist, von diesen 5 Spielen waren nur 2 Spiele in den Top 5 Grades, was PFF Grades im Rushing angeht. Das heißt, Sieg lebte einfach komplett von der Opportunity, die ihm gegeben wurde, als Dak noch da war. Und war da schon nicht effizient. Schlimmer wurde es noch, als Deck dann weg war. Er hatte die meisten Carries inside 5 und hat daraus echt wenig gemacht. Also das schreit ja wirklich völlig nach Regression. Also Ezekiel Elliott wird mehr aus seinen Möglichkeiten machen, wird auch mit der guten Offense super viele Goal-Line-Carries kriegen oder zumindest Red-Zone-Carries, was weiß ich. Also viele First Downs natürlich sowieso für den Upside Bowl, ne? Der ist einfach primed einfach. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, er erreicht jetzt diese magische 1500 Yards Grenze oder das Alter auch, wo Running Backs dann die kleinen. Aber ja, das sehe ich bei Sieg irgendwie überhaupt nicht, weil sie ihm halt einfach pounden ohne Ende, ne? Deshalb würde ich Sieg auf jeden Fall als Bounceback bezeichnen und let's go. Selbst mit dem vermeintlich schlechten Jahr war er trotzdem Top 10 Running Back und ich glaube, dieses Jahr geht's noch weiter nach oben. Also Running Back 5 ist auf jeden Fall fair.
Ja, safe. Also ich habe Sieg auch als Top 5 Running Back und wenn ich gleich meinen sage, ist das halt richtig geil. Du kannst halt beide in den ersten zwei Runden picken. Ja, also du kannst in der ersten Runde Sieg nehmen, der geht manchmal sogar in der siebten, also mit dem siebten, achten Pick erst vom Board, ne, weil dann gehen vielleicht noch ein Wide Receiver, geht vielleicht noch Travis Kelce. Also ich habe den schon bis zum neunten Pick droppen sehen. Und dann kannst du in der zweiten Runde noch Austin Eckler nehmen, der ist mein Bounceback-Kandidat. Der war Running Back 4 2019, vielleicht erinnert ihr euch. Und vor seiner Injury war der Running Back 7 in 2020 und nach seiner Injury auch Running Back 7 2020. Und wir wissen alle, ich meine, Joshua Kelly ist nicht der Knaller, Justin Jackson hat es nicht gebracht. Lale Roundtree hat hier und da ein paar gute Ansätze gezeigt in der Preseason jetzt, aber so, keine Konkurrenz, er wird den Ball bekommen. Die sind von der wahrscheinlich mit schlechtesten Run-Blocking-O-Line zu einer der besten geworden mit der Verpflichtung von Corey Linsley, Matt Filer und haben halt noch Rashawn Slater gedraftet. Also wenn du diese beiden Running Backs in den ersten zwei Runden bekommst, dann kannst du danach wirklich 8 Runden auf Wide Receiver gehen, weil dann bist du stacked und dann kannst du auf jeden Fall wöchentlich mit sehr, sehr vielen Punkten auf der Runway-Position rechnen. Und Austin Eckler ist für mich, also ich weiß nicht, wie der Consensus den hat, ich weiß auch nicht, wie du den hast, aber für mich ist ganz klar ein Top-10 Running Back. Ich habe jetzt Barkley noch drüber gepackt, da muss man noch gucken, wie Barkley da jetzt mit der Verletzung zurechtkommt, aber man könnte Austin Eckler auf jeden Fall auch als Top-7 Running Back haben.
Ich habe ihn genau auf Running Back 6 im Moment. Ich glaube, hat Barkley noch da drunter, gerade wegen seiner Verletzung, genau. Dementsprechend dann 6, 7 so in der Range und ja, kann das unterstreichen. Also vor allem auch, wenn man PPR, Half-PPR oder eben auch meines PPR spielt, weil Austin Eckler ist eben auch, was Receiving angeht, sehr effektiv und effizient. Er ist ja in Top 10, Position 7 nach Defensive Yards Above Replacement. Also hervorragende Stats im Receiving auch, super Running Back eh schon und von daher, ich bin da auch all in, was Austin Eckler angeht. Yo, dann habe ich jetzt kommen zwei Kandidaten, wo wir wahrscheinlich eine halbe Stunde alleine drüber reden könnten, weil wir das, glaube ich, komplett konträr sehen. Der zweite Kandidat ist Odell Beckham Jr. und Odell Beckham Jr. war die ersten 6 Spiele, sage ich jetzt einfach mal, ich werde es gleich noch reduzieren, die ersten 6 Spiele healthy, hatte den 13. höchsten Whopper mit 0,65 First Down und Red Zone Targets auf Wide Receiver 1 Niveau in der Zeit. Und wie gesagt, ich grenze es nochmal ein, die ersten 5 Wochen war er sogar Nummer 3 in Whopper mit 0,7, also hatte eine super hohe Opportunity. Und warum nur die ersten 5 Wochen? Weil er in Woche 6 eben schon die ganze Woche mit Illness out war. Ich glaube, Covid-related. Auf jeden Fall hat er nicht trainiert die ganze Woche und dann trotzdem gespielt. Ja, und von daher, die Opportunity wird da sein. Die war da, die war immer da, die ist da. Und ich glaube einfach, mit OBJ ja macht man vor allem, ich habe ihn ja sowieso schon höher als alle anderen, aber er ist ja consensus, glaube ich, irgendwie jenseits der 20, glaube ich, sogar Wide Receiver. Also auf jeden Fall sehr tief und da, das wird auf jeden Fall ausstechen, denke ich. Ich habe mir noch rausgesucht, weil jetzt natürlich, Raphael, du könntest sagen, in diesem Run-Heavy-Scheme sieht er einfach nicht die Volume und so. Und das habe ich mir auch mal angeguckt. In den ersten 5 Wochen, wo er eben gespielt hat, hatte Cleveland eine 53% Pass-Ratio in neutralen Situationen. Das ist Platz 14 in der NFL. Seit 2008 sind sie Platz 17 generell mit 52,4%. In den Wochen 6 bis 17 letztes Jahr waren sie Platz 21 mit 50%. Na klar, weil OBJ halt auch weg war und ein großer Teil fehlte. Und wenn man nur 2018 und 2019 nimmt, dann sind sie bei 53,3, was eben ungefähr den ersten 5 Wochen entspricht, auch auf Platz 13. Und 2019 zum Beispiel, ein Jahr davon, wo er gespielt hat, dann war er Wide Receiver 7 in H3PR-Rankings. Von daher, ich bin...
Wide Receiver 7 2019?
Ja, habe ich das falsche Jahr gewählt?
Ja, also war Wide Receiver 26 2019, da hat er 16 Spiele gemacht. Wide Receiver 33 per Game. Also ich weiß nicht, was welche Zahlen du da hast.
Ach, Raphael, ich werde es eruieren. Du kannst gerne deinen Tag zu OBJ abgeben.
Ja, eruier das mal. Also 2019 war der Wide Receiver 26. Ja, OBJ bin ich raus. Weißt du ja, wissen alle, glaube ich. Ja, also ich hab mir das auch mal angeschaut mit OBJ. Und seitdem OBJ bei den Browns ist, hat er per Game, und ich habe jetzt hier auch extra alle Spiele genommen, in denen er einen Snapshare von mindestens 68% hatte. Also er hatte 2019, 2020 per Game 8 Targets, 4,4 Receptions, 0,36 Touchdowns, 61,5 Yards und 10,8 Fantasy-Punkte pro Spiel. Das ist einfach nicht OBJ Prime, OBJ mit Eli Manning bei den Giants. Also das ist einfach nicht das Gleiche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass OBJ mehr als 110 Targets sehen wird. Und ja, wie gesagt, für mich ist es eine Run-First-Offense. Also mit 33,3 Passing-Plays per Game waren die Browns letztes Jahr auf Platz 29 unter allen NFL-Teams. Also von daher... Ich weiß nicht, er hat 2019 schon 16 Spiele gemacht und war da Wide Receiver 26. Ja, in dieser Offense. Ich habe auch das Gefühl, dass die Connection mit Baker nicht so geil ist. Und ja, für mich ist das, also ich meine, gemessen am ADP ist es okay. Also finde ich, kann man den draften. Ist jetzt auch irgendwie okay da in der fünften, sechsten Runde. Aber ich sehe da andere Wide Receiver einfach vorne, die einfach ein bisschen mehr den Ball passen. Und ja, nee, ich bin da raus.
Ja, ist ganz geil, wenn man einen falschen Filter setzt. Aber ja, er war tatsächlich gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber nichtsdestotrotz stört mich das überhaupt nicht, weil ja, ich glaube einfach trotzdem, ne? Dritthöchster Whopper, wie gesagt. Also
willst du vielleicht deinen Tag nochmal überdenken?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, okay. Es wird trotzdem laufen.
Was für ein Filter hast du denn gesetzt?
Ich glaube auch nicht, dass die. Boah, was habe ich? Ich habe falsch sortiert. Ich habe nicht nach Fantasy-Punkten sortiert, was sehr clever war.
Ach so. Okay. Okay.
Aber ich auch das mit der Chemie glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Chemie zwischen Baker Mayfield und OBJ herrscht. Und ich glaube, der wird die erste Anspielstation für OBJ für Baker Mayfield sein. Und von
ja, glaube ich auch. Ja, also dass der Wide Receiver 1 ist im Team, das denke ich auch. Keine Frage. Nur hatte ich häufig das Gefühl, das kann man natürlich jetzt nicht messen an irgendwelchen Stats oder so. Ich hatte häufig das Gefühl einfach, dass die beiden nicht on same page sind. Aber ja, er ist auf jeden Fall der Wide Receiver 1, bringt Upside mit. Wie gesagt, gemessen am ADP ist das auch völlig in Ordnung für mich. Ich glaube, du hast den echt ist crazy high. Ich glaube, du hast den Top 18 oder sowas. Wide Receiver, also da bin ich halt raus.
Ja, ich würde das gerne bestätigen. Und ja, ich habe ihn auf 17. Das ist vollkommen korrekt. Und du darfst dann gerne weitermachen. Bei meinem nächsten Spieler stimmen auf jeden Fall die Stats, weil die habe ich mehrmals rausgesucht.
Ja, gut, dass ich mir das nochmal angeguckt habe, weil ich wäre echt verwundert gewesen, wenn der Wide Receiver 7 gewesen wäre 2019. Da hätte ich meine Evaluation nochmal komplett anders gemacht.
Ja.
Aber gut, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie du Chris Godwin siehst. Ich sehe Chris Godwin eigentlich ziemlich sexy. Der ist Wide Receiver 14 per ADP, 40 overall, das bedeutet vierte Runde. Bei Chris Godwin war es halt so ein bisschen so viele Verletzungen, also hat nur 12 Spiele gemacht. War aber sehr, sehr oft banked up im Spiel, ist dann verletzt raus, hat das Spiel erst verletzt gestartet, hat ein paar Snaps gespielt. Also die Zahlen, die täuschen so ein bisschen. Trotzdem, ne, war er Wide Receiver 14 per Game, ne, hatte 65 Receptions, 840 Yards und 7 Touchdowns, war damit on pace für 85 Receptions, 1120 Yards und 9 Touchdowns und wäre damit Wide Receiver 13 geworden. Und ich finde einfach, dass du, wenn du so einen Wide Receiver in so einer geilen Offense, mein Tom Brady nach der Bye Week, ist halt komplett explodiert. Ich glaube, der war on pace irgendwie für 5000 Yards und 50 Touchdowns oder so. Der ist ja komplett ausgeflippt. Und die Buccaneers Offense können 3 Wide Receiver featuren. Godwin hat auch einen guten Touchdown-Floor, hat in den letzten 3 Saisons 7 Touchdowns, 9 Touchdowns, 7 Touchdowns gefangen. Also da ist er relativ solide. Ich meine, du draftest den wahrscheinlich als deinen zweiten Wide Receiver, vielleicht sogar dritten Wide Receiver. Und das ist einfach dann fettes Value auf jeden Fall für Chris Godwin. Und für mich der sicherste von den dreien mit Mike Evans, Antonio Brown und Chris Godwin ist der für mich der sicherste Wide Receiver.
Ja, ich sehe es ja genau andersrum. Also ich sehe Mike Evans da als den sichersten Wide Receiver und habe den auch relativ hoch. Ich glaube, dass Mike Evans da die größte Rolle spielen wird und eben ja, doch, die klarere Nummer 1 sein wird. Zu Chris Godwin, den habe ich übrigens einen Platz hinter OBJ. Und zu Chris Godwin muss ich natürlich sagen, wenn Antonio Brown sich jetzt durch seinen Fauxpas da im wie nennt man das, im Scrimmage halt da mit den Titans, da hat er ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, er hat auf jeden Fall einen geschlagen. Und je nachdem, was dann mit ihm passiert, ob er raus ist oder nicht, das wird natürlich dann auch Chris Godwins Rank dann wieder verbessern, wenn AB raus ist. Aber bisher, ja, sehe ich tatsächlich dadurch, dass ich Mike Evans höher bewerte, Chris Godwin eben ein bisschen niedriger. Aber ich meine, da reden wir jetzt auch. Ich habe Chris Godwin dann eben auf 17. Du hast was gesagt, hast du ihn? 14?
Ich habe Godwin auf 15.
Ja, also okay, gut. Siehst du? Ja, dann genau. Dann sind wir da auch, würde ich sagen, auf derselben Seite. Ja, aber ich habe eben Mike Evans relativ hoch. Kann, ja, einfach weil ich glaube, dass er auch wieder viele Touchdowns, das ist jetzt wieder diese Adam Thielen-Diskussion auch, ne? Viele sagen, ja, wird er diese Touchdowns weiter sehen, ne? Und ja, ich gehe schwer davon aus. Touchdowns sind nicht reliable über die Season, also ich würde auch jedem, ja, ich verstehe auch jeden, der dann sagt, ey, die Touchdowns, die weiß ich nicht, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, ich würde das Risiko bei Mike Evans eingehen. Mike Evans ist halt seit Jahren eine verlässliche Größe, seit Jahren über 1000 Yards in der Season, was schon mal ein Meilenstein dazu ist, dass du einen soliden Floor hast. Und ja, wie dem auch sei, wir sprechen ja nicht über Mike Evans, sondern über Chris Godwin. Und Chris Godwin, ja, würde ich so mitgehen. Also ich erwarte da auch, dass Mike Evans und Chris Godwin da ordentlich liefern. Und hier sagt einer, bei Tampa sind zu viele Mäuler zu stöpfen, sagt Martin Thiat. Und ja, gut, das Problem hatten wir ja letztes Jahr zum Beispiel auch. Aber du sagtest ja auch gerade, Tom Brady wäre für über 5000 Yards on pace gewesen. Und von daher, wenn das Problem ist, dann, ja, es kann das einzige Risiko, was es natürlich für mich gibt, ist, dass die Running Backs wieder so viele Dump-Offs sehen. Aber das war mit Brady irgendwie auch schon immer so, mit James White in New England. Und ja, aber es ist trotzdem noch genug für alle da, denke ich.
Ja, das was mich bei Evans so ein bisschen abschreckt, ist, dass er halt in den ersten 10 Wochen vor dieser exorbitanten Bye-Week, wo die dann irgendwie komplett ausgeflippt sind, hat er halt 5 Spiele, weniger als 5 Targets gesehen hat. Und das ist halt schon übel dann, wenn du irgendwie einen Top-12 Wide Receiver hast in deinem Team. Aber ja, das hat sich ja dann geändert. Touchdowns. Ja, ich meine, wenn du Mike Evans in der Endzone anwirfst, dann 50-50 Balls, entscheidet er gerne mal für sich. Ist halt ein krasser Wide Receiver. Deswegen, also nur weil ich jetzt Godwin geil finde, heißt nicht, dass ich Evans scheiße finde. Also ich finde die beide geil und würde die beide auch selbstbewusst draften. Und ich komme später noch zu AB als Late-Round-Target. Also die werden alle auf jeden Fall, denke ich, also das heißt jetzt nicht, dass die alle Top 20 finishen oder so. Muss ja auch gar nicht. Also Antonio Brown reicht ja, wenn er, keine Ahnung, Top 35 Finish hinlegt, dann ist er immer noch besser als sein ADP. Also von daher, ja. Also hier, ich sehe gerade hier Barista Renault. Was haltet ihr von Godwin, Evans, Stack in Redraft? Ich bin nicht immer so der größte Fan von Wide Receiver Stacks, weil es meistens bedeutet, dass einer von denen jetzt irgendwie nicht über 15 Fantasy-Punkte macht. Ja, einer kann gerne mal für 20, 25 gehen, der andere dann vielleicht nur für 10 oder sowas. Von so einem Stack von Quarterback, Running Back und Wide Receiver eines Teams, da bin ich schon eher Fan von, vor allem wenn es eine geile Offense ist. Aber so Wide Receiver Stacks finde ich eh nicht geil. Also Woods und Kupp will ich auch nicht im Team haben, Jefferson und Thielen gleichzeitig auch nicht im Team und Godwin Evans auch nicht. Also kannst du machen, aber du brauchst dich da, glaube ich, ein bisschen, ja, Floor, weißt du, also dass beide jetzt irgendwie dann über 15 Punkte machen, das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich, vor allem auf Weekly Basis, ne?
Wo fange ich an? Ja, also erstmal bei Evans, genau, ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, dass wir letztes Jahr dann gesagt haben, oder ich habe es auf jeden Fall gesagt, dass ich glaube, dass Tom Brady Mike Evans hasst, weil er einfach irgendwie nie zu ihm geworfen hat oder wenn, dann scheiße zu ihm geworfen hat. Und das hat sich ja im Laufe der Saison so krass gewandelt, dass ich später dachte, Tom Brady liebt Mike Evans. Und man muss dazu ja sagen, ich erinnere mich noch an das Ende der Saison, Mike Evans ist so oft auch innerhalb der 5-Yard-Line getackelt worden, also er hätte theoretisch sogar noch mehr Touchdowns erzielen können und alles, das nur der Vollständigkeit halber. Dann, genau, die Frage hatte ich auch schon auf dem Schirm hier, was haltet ihr von Godwins Evans-Stack? Und in Best Ball würde ich dir sofort sagen, ja, mach das. Aber
das ist diese Quote, ich hasse das. Ja, Baseball, ja.
Ja, beim Baseball muss
man. Da willst du alles machen, weil das ist einfach kompletter Code, ne?
Ja, da muss halt keinen aufstellen, ne? Da ist, ja, eben, ist egal.
Deswegen, da kannst du alles machen. Ja, genau.
Genau, während der Woche. Ja. Also in der UBDA würde ich dir dazu raten, ja, mach das. In Redraft bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also auch in DFS natürlich Stacking super. Wenn ein geiles Matchup ansteht, dann holst du dir Tom Brady, Chris Godwin und Mike Evans ins Team. Ja, super geil, ne? Aber in Redraft, wo du die Woche für Woche eben im Kader hast und dann könnte auch mal ein schlechte Woche für dann für dein ganzes Team dabei sein. Ja, bei Tampa ist es vielleicht noch die Sache, also das wird in der Regel vielleicht gut ausgehen. Also, ja, kommt auf die anderen Optionen an, die da sind. Generell wäre ich jetzt, würde ich eher versuchen, es nicht zu machen. Ich kenne aber auch viele, die das machen. Und ja, ich würde es nicht empfehlen, tatsächlich, ja. Und Stacks von Quarterback, Running Back und Wide Receiver würde ich tatsächlich sowieso nie empfehlen. Also wenn, dann nur Quarterback, Wide Receiver, weil, ja, wenn du zurückliegst, dann wirft der Quarterback auf die Wide Receiver und wenn du vorne liegst, dann läuft der Running Back. Deshalb, das ist so ein bisschen das Ding. Ja, ich würde es nicht empfehlen, um das nochmal kurz zu halten. Ich habe noch einen. Jetzt geht's los. Jetzt gehe ich voll ins Eingemachte. Jetzt werden sich Leute fragen, Christian, was hat der denn genommen? Ihr wisst ja, ich hasse die Cardinals wie die Pest. Als Cardinal-Fan muss man dazu sagen, für die, die neu zuhören. Also eigentlich liebe ich die Cardinals. Ist eine Hassliebe, könnte man sagen. Mein nächster Spieler ist AJ Green. AJ Green ist mein Bounceback-Kandidat und den habt ihr quasi auch selbst dazu auserkoren. Weil ich habe bestimmte Statistiken, bestimmte Stats von Spielern gegenübergestellt. Das Lustige ist, dass ein Spieler davon Chris Godwin war und der andere eben AJ Green. Und ich habe Stats gegenübergestellt. Ich habe den Whopper von Green, 48%, von Godwin 42%, letztes Jahr alles. Targets per Route Run 0,18 bei Green, 0,19 bei Chris Godwin. First Downs per Game, da habe ich ein bisschen betrogen, weil AJ Green hat zwei Spiele mehr gemacht. Ich habe Full First Downs im Twitter-Post genommen. First Down per Game war 2,27 bei Green, 3,38 bei Godwin. Vielleicht wäre es dann noch eher in die Richtung Godwin gegangen. Endzone Targets bei Green 11,9, bei Godwin 7,2 und ein A-Dot, na klar, bei AJ Green von 14,1. Und den A-Dot müsst ihr euch merken, 14,1 und bei Godwin 10,4. Und das Ergebnis meiner Twitter-Umfrage war, welchen Spieler möchtet ihr lieber haben? Damals noch bestellt als A und B und AJ Green wollen 82% der Community und Godwin nur 18% der Community. Also von daher seht ihr in AJ Green den Bounceback-Kandidaten für dieses Jahr. Und ja, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, warum ich das so sehe. Weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Ansonsten mache ich einfach weiter.
Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, wie es mit der Opportunity aussieht, ne? Mit also ein Receiving Game mit Chase Edmonds aus dem Backfield, mit Rondale Moore, der in der Preseason jetzt ziemlich auch, ne, ziemlich viel Dampf gemacht hat. Christian Kirk, denke ich, hat den Slot sicher. Ich weiß nicht, wie es da mit der Opportunity, ob die so groß sein wird für AJ Green. Ich war ja über Jahre AJ Green Fan, habe ihn auch, glaube ich, am Anfang, wo wir den Podcast gestartet haben, auch immer sehr, sehr hoch angepriesen. Aber ja, ich glaube, der ist jetzt auch 32 oder 33. Also gewisses Alter ist schon da, verletzungsanfällig und so. Prime passed und, aber gut, er ist umsonst, ja. Also er ist for free, deswegen easy, ne? Also nimm ihn halt mit dem letzten Pick oder vorletzten Pick oder was und guck einfach, was passiert. Dass er besser abschneiden wird als letztes Jahr, sehe ich schon, ja. Also viel schlechter geht's ja auch nicht. Ja. Aber da bin ich relativ emotionslos eigentlich, weil ich denke, dass die beste Zeit vorbei ist und ein Late-Round-Flyer auf AJ Green geht immer.
Was ich komisch fand, du hast es gerade gesagt, Christian Kirk hat den Slot sicher. Und was ich komisch fand in der Preseason-Usage ist, dass Christian Kirk tatsächlich eher outside aligned war. Natürlich immer relativ gesehen. Es waren ja irgendwie 5-6 Snaps oder so, muss man dazu sagen. Also jetzt auch ein paar mehr waren es schon, aber trotzdem, relativ kleine Sample Size. Ne? Aber sie haben ihn ja outside aligned und Rondale Moore in den Slot gestellt. Und ich glaube, Christian Kirk wird rausrotieren, wenn es dann in die ins 11 Personal geht. Tatsächlich, dass es dann mit Hopkins, Green und Rondale Moore passieren wird. Aber ja, bleibt natürlich abzuwarten. Aber egal, wir sind ja bei AJ Green und nicht bei Christian Kirk. Und bei AJ Green ist ja noch die eine Sache, die ich immer wieder gerne anführe, wenn ich über AJ Green rede. AJ Green hat letztes Jahr Sport Info, ich kürze es mal mit SES ab, ich glaube Sport Info Solutions ist richtig, ne? Also jeder kennt dieses blau-rote Logo. Von 99 Wide Receivern mit mindestens 40 Targets sah Green die niedrigste Rate an Catchable Throws, was 59% der Targets ausmachte. AJ Green hatte bei 24 Deep Balls von Joe Burrow 3 Receptions und davon keinen einzigen Drop. Also das heißt, es sind dann 21 Deep Throws gewesen, die eben völlig off waren, ne? Joe Burrow belegt nach Deep Throw Grade übrigens den 35. Rang aller Quarterback mit mindestens 18 Deep Balls. Warum 18? 20% von 91, des Höchsten. Ich mache immer 20% von dem Höchsten, dann hat man den ganzen Mist aussortiert. Wenn man runterschraubt, ne, rutscht er natürlich immer weiter zurück. Also bei mindestens 10 ist er nur noch 38. Oh, er ist schlecht in Deep Throws gewesen. So. Und Kyler Murray hat einen Deep Throw Grade von 92,9. Was der 9. Platz war und in 2019 mit 92,8 den 6. besten Grade. Also von daher, Kyler Murray, Deep Passer auf AJ Green, ab geht die Post und Running Back 3 finde ich confirmed.
Ja, man hat auch das Gefühl, bei den Bengals hatte er nicht mehr so viel Bock. Ne? Also wir hatten da viele Effort-Plays, wo wir uns so gedacht haben, okay, Bro, so, ich meine, bisschen anstrengend kannst du schon, ne?
Diese eine Reception, es war eine Interception vom Gegner, genau, und da blieb er einfach stehen und ist gar nicht mehr hinterhergerannt, ja.
Dachte ich, nee, komm, ich bin AJ Green, ich muss nicht mehr hinterherlaufen. Ja. Ich meine, das ist auch eine Art von Attitude, die ich feiere, aber ja, bisschen fragwürdig. Die Frage ist halt, die ich mir auch stelle bei AJ Green, wie, also mit Hopkins hast du halt einen Elite-Wide Receiver, ne? Also der ist ja ganz klar die Eins, ne? Auch was Target Share angeht und sowas, also da kommt er nicht annähernd dran, schätze ich mal. Bei den Bengals war es ja schon so, dass du da vielleicht nicht so eine ganz klare Eins hattest, ne? Mit einem Rookie-Wide Receiver, mit T. Higgins, mit einem Tyler Boyd, der ein guter Wide Receiver ist, aber jetzt nicht der Elite-Outside-Wide Receiver. Das heißt, der Spot für AJ Green war halt frei Outside. Da frage ich mich halt, ja, ne, mit Hopkins Anwesenheit als klare Target-Anspielstation Nummer eins, wie viel Upside hat er wirklich? Aber klar, wie gesagt, letzte Runde, easy going.
Ich hoffe ja, die Cardinals Offense wird einfach besser.
Das hoffe ich auch immer bei den Giants.
Und ich habe
man kann enttäuscht werden.
Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, ja. Es sieht ja bisher wieder...
Letzte Saison von Cliff.
Ja, ich hoffe, es ist tatsächlich diese Vanilla-Preseason-Offense, aber es sieht bisher halt einfach komplett unverändert irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Also... Ist ja Preseason, okay. Da guckt man nur so mit einem Auge hin und keine All-22 und was weiß ich nicht alles, aber irgendwie, ich weiß es nicht.
Das Gute ist, wenn du Giants-Fan bist, die haben, ich weiß nicht, wie viele Snaps die mit der First-String-Offense gespielt haben, ich hab das Gefühl, keinen einzigen, also Golladay war nicht dabei, Daniel Jones habe ich nicht gesehen, Saquon habe ich nicht gesehen, also da kann man nur positiv überrascht werden, weil anscheinend, ich habe da noch keine First-Team-Raps gesehen, so richtig, da bin ich schon relativ froh, dass man da wenigstens nichts Negatives sagen kann, immerhin.
Ja, sehr gut. Ich nehme an, du hast noch einen Bounceback-Player, oder?
Ja, und das ist jetzt wirklich Preseason Recency Biased, aber wo waren wir? Bounceback, hast du gesagt?
Ja.
Ach so, naja, ich bin jetzt bei Corey Davis bei Midround. Ich weiß nicht,
also, wie wir es aufbauen. Dann wollen. Gehen wir aber jetzt über zu den Midround-Targets, ja. Genau, dann hau raus. Ja.
Ja, also ich habe Corey Davis, wie gesagt, der hat jetzt in seinen beiden Quartern in der Preseason, also von den Jets, falls es jemand nicht weiß, hat er das Team gewechselt, ist nicht mehr bei den Titans. Hat jetzt zwei Quarter gespielt in der Preseason, hat da 12 Routes ist er gelaufen, hat 10 Targets bekommen, 6 Receptions für 88 Yards und wurde in 77% seiner Routen angeworfen, laut PFF. Und ich meine, klar wird das jetzt nicht so bleiben, ne? Das wäre eine insane Pace, ne? Also ich weiß nicht, keine Ahnung, so 300 Targets und 5000 Yards oder sowas. Das kann ja nicht so bleiben. Das sind ja nur zwei Quarters, ne? Aber es kann schon sein, dass wir hier ein bisschen vielleicht so ein, 130 bis 150 Wide Receiver Targets für Corey Davis ein bisschen undervalue, ne? Also, es kommt in den Rankings nicht gut weg, der junge Mann. Und ich habe das Gefühl, dass wir da einen Fehler machen und deswegen habe ich ihn jetzt in die Top 30 gerankt auf der Wide Receiver Position. Habe ihn vor Juju, vor Odell Beckham, vor Jamar Chase, vor diesen Kalibern, weil ich glaube, dass er einfach die klare Nummer 1 ist und dass die Connection mit Zach Wilson, wenn die real ist, und das habe ich auch schon in den vergangenen Wochen gesagt, wenn die real ist, wenn die eine Connection haben, dann machen wir einen Fehler, wenn wir den nicht in den Top 8 Runden draften. Und ich würde in der 7. Runde würde ich da Corey Davis zuschlagen und einfach auf seinen Upside hoffen, weil jetzt ist halt wirklich die klare Eins, ist Target Leader, hat nicht viel Konkurrenz um sich herum mehr. Denzel Mims, der gute alte Denzel Mims, ist ja jetzt safe auf jeden Fall nicht mehr am Start. Also Crowder, Elijah Moore, ne, Elijah Moore übrigens auch nicht gespielt, ne? Also ne, da muss man auch immer das alles so in Anführungszeichen sehen, was die ganze Target Share angeht. Das wird sich ein bisschen einpegeln, aber ich glaube, wir vergessen dann Wide Receiver 1 mit einer hohen Target Share und deswegen kann ich nur jedem raten, drafted Corey Davis.
Ich habe mir Corey Davis für heute tatsächlich auch als Midround-Target aufgeschrieben. Ich habe ihn ja unter ferner liefen in meinen Rankings, also alle Jets, wie ihr wisst, will ich davon einfach keinen haben, weil ich nicht weiß, wie die Verteilung ist. Auch wenn, ich habe gerade nochmal geguckt, Corey Davis ist Wide Receiver 13 gewesen nach Defense Yards Above Replacement. Also wirklich ein guter Receiver letztes Jahr gewesen. Vorletztes Jahr auch schon, glaube ich, Yards per Route Run und alles super geil. Und ja, die Jets haben ihn bezahlt. Also eigentlich glaube ich auch, dass wir tatsächlich, wie du sagst, einen Fehler machen, wenn wir ihn nicht höher ranken, als es andere tun. Und ja, Preseason-Bias natürlich. Zach Wilson hat ihn gesucht. Das ist im Moment sein Go-To-Guy. Man soll jetzt nicht zu viel in die Preseason reininterpretieren. Aber ja, also man sieht, also ich für meinen Teil denke schon, dass es bei Corey Davis irgendwie was zu sagen hat, weil ich glaube, sie werden ihn einfach nutzen. Zach Wilson hat richtig Bock auf ihn und dementsprechend werde ich ihn auch noch was höher ranken. Ich weiß noch nicht genau wo, aber es wird passieren. Ja, meine Midround-Targets. Also ich habe mir überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Suchst du hier krasse Stats raus oder was? Oder sagst du einfach, ey, nehmt T. Higgins, nehmt Chase Claypool, nehmt Brandon Ayuk, nehmt Mike Williams. Also alle die, die ich immer feiere, was ich immer sage. T. Higgins klettert ja zum Glück auch derzeit die ADP nach oben. Also das ist so ein Vorteil, wenn man schon mal gedraftet hat, weil Jamar Chase sah ja richtig beschissen aus am Wochenende. Hm. Also keine Ahnung, da bin ich jetzt
sprachlos. Kam jetzt auch schon ein Report, dass Auden Tate wohl...
Ja.
Also dass er sich auch mit Auden Tate Snaps teilen muss. Das glaube ich nicht, aber ja, er ist halt ein Rookie-Wide Receiver, ne? Also die haben halt so ihre Schwierigkeiten mit der Anpassung in der NFL. Ja, dieses Separation Getalke da ist natürlich vollkommener Unsinn. Aber dass er da so ab und zu ein paar Drops hat, ist natürlich nicht geil. Haben wir bei Jerry Jeudy gesehen. Ne? Hätte da ein paar weniger Drops gehabt, wären wir jetzt auch ein bisschen ja aufgeregter, was seine Season angeht. Obwohl der auch ein Mid-Round-Target ist, Late-Round-Target ist, ja, Jerry Jeudy. Vor allem auch, weil Cortland Sutton immer noch nicht ganz fit ist. Also, aber da die Quarterback-Position, wissen wir alle, das ganze Team ist ein bisschen undurchsichtig bei den Broncos. Aber ja, also ist für mich auch auf jeden Fall jemand, wo man auf jeden Fall die Augen öffnen muss, auf jeden Fall beim Draften.
Ja, geil wird's natürlich, wenn Jamar Chase noch weiter fällt und man ihn dann irgendwann tatsächlich als richtigen Stil mit ihm aus dem Draft gehen kann. Ja, aber klar, bei Rookie Wide Receiver, ne, ist sowieso, dem muss man immer ein paar Wochen geben, selbst wenn es ein Jamar Chase ist. Schlimm wird's natürlich, wenn Jamar Chase der nächste Sammy Watkins oder auch der nächste Corey Davis daneben wird, jetzt in diesem Jahr. Das wäre natürlich.
Also mit Augen öffnen meine ich halt, sorry, falls nicht verständlich, mit Augen öffnen quasi, dass man das jetzt realistisch sieht, ne? Dass halt ein Rookie Wide Receiver ist, weil ich habe den auch in vielen Rankings irgendwie als Top 24 Wide Receiver gesehen und sowas. Ja. Ist einfach zu hoch, weil er halt ein Rookie ist. Wir sagen eh, unser Approach ist ja immer, dass nicht Rookies draften, sondern für sie traden, und bei Jamar Chase keine guten Zeichen jetzt hier in der Preseason.
Ja, genau. Aber T. Higgins macht es umso schmackhafter für mich. Also letztes Jahr Wide Receiver, die sowieso in ihrer Rookie-Season quasi schon ihr Outbreak feiern, ja, muss man generell einfach draften auf dem Schirm haben, weil das wird im Zweifel nicht weniger. Ne? Also deswegen auch T. Higgins, Chase Claypool, Brandon Ayuk ja genauso. Und gut, bei Mike Williams, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen biased bin, aber ich sehe einfach, dass die Deep Threat und den Quarterback, der eben auch deep werfen kann und alles. Also normalerweise verbessern sich Quarterbacks sogar noch im zweiten Jahr immer, und deswegen Justin Herbert, Sky's the Limit mit Mike Williams. Diese vier kann ich immer nur jedem ans Herz legen. Und Jerry Jeudy übrigens ja auch. Gut, dass du den nochmal erwähnst, den habe ich jetzt hier vergessen in meiner Aufzählung. Das finde ich ja auch. Ich glaube bei den Broncos mittlerweile echt, dass sie Teddy Bridgewater starten, ne? Und dann, also als Broncos-Fan wäre tatsächlich dann der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, geht am besten nicht zu den Cardinals, weil da regt ihr euch auch nur auf, aber werdet Chiefs-Fans oder so, ich weiß es nicht. Ist in derselben Division, ne? Ist schwierig.
Patriots jetzt hier mit Mac Jones, ne? Der hat schon ein bisschen überrascht, ne?
Ja, gut, aber hast du Cam Newton gesehen?
Ja, komm.
Ja.
Ist, ja. Apropos, ne? Aber da komme ich gleich noch zu, was wir da vielleicht noch bei den Wide Receivern sehen können. Aber ja, warst du fertig mit deinen Takes?
Ja, ich will noch eine Sache sagen. Da sind halt vor allem die Wide Receiver für mich interessant, ne? Also da gibt's wenige Wide Receiver, wo ich halt so sage, nee, also da ist nichts für mich dabei. Schlimmer wird's bei den Running Backs, und ich weiß nicht, wen du jetzt noch hast. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt einen Running Back für mich hast, den du mir empfehlen kannst.
Das ist halt auch das Ding. Wir könnten wahrscheinlich jetzt irgendwie über 20, 30 Wide Receiver sprechen, die wir geil finden und wo wir sagen, ey, nice. Ne? Also deswegen, ich habe in dem Mockdraft, den ich gemacht habe, das war ein Superflex-Mockdraft, ne? Deswegen kann man das jetzt nicht 1:1 übertragen, aber da hat auch jemand, sagen wir mal, relativ früh sich an Quarterbacks und Runningbacks bedient und dann von Runde, ich glaube, 4 bis 8, 9 oder so nur Wide Receiver gedraftet und hat einfach einen super geilen Draft hingelegt, weil, ja, also, es sind einfach so geile Dinger dabei, ne? Brandon Cooks ist auf jeden Fall auch ein beliebtes Target, was ich nur jedem empfehlen kann, auch zu draften und da nicht irgendwie zurückzuschrecken. Aber es gibt einfach, du kannst dir 7, 8 Wide Receiver nehmen, da Mid-Round, Late-Round. Wie gesagt, du kannst in den ersten 4 Runden irgendwie deine, ne, Travis Kelce nehmen, Running Backs nehmen und dann wirklich komplett auf Wide Receiver und irgendwas Geiles wird schon dabei sein, weil die haben alle Upside. Und das ist halt das Ding. Deswegen könnten wir hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Namen aufzählen. Ich werde jetzt nur mal einen bringen mit Antonio Brown. Ich habe ja eben Chris Godwin gebracht. Ich weiß auch, dass man nicht 3 Wide Receiver featuren kann, dass die alle 3 abreißen müssen, aber Antonio Brown, ne, um das nochmal zu sagen, war von Woche 9 bis 17 letztes Jahr Wide Receiver 22 per Game mit 11,8 Fantasy-Punkten pro Spiel und war damit vor Robert Woods, vor DJ Moore, vor DK Metcalf, vor CeeDee Lamb, vor Terry McLaurin. Und wenn man das auf 16 Pace hochrechnet, hatte er 90 Receptions, 966 Yards, 8 Touchdowns bei 122 Targets und wäre damit Wide Receiver 17 gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass er mein Wide Receiver 17 ist, aber ich sage, dass der ein sexy Late-Round-Pick ist, weil das Geile ist bei Antonio Brown, dass der auch dann, also erstens wird er vermehrt in Slot eingesetzt und also man kann auch ein Argument finden und sagen, dass Tom Brady ihn sehr sexy findet und sehr gerne mag. Also ich glaube, Tom Brady ist der einzige Grund, warum er noch irgendwie in einem Football-Team ist. Und er bekommt halt auch nicht die hohe Aufmerksamkeit der Defense. Er bekommt im Zweifel den dritten Cornerback, oder halt den Slot-Cornerback, die im Zweifel halt immer ein bisschen schlechter sind als die Outside-Cornerbacks. Und Antonio Brown wird die wahrscheinlich vernaschen, wie er es halt auch letztes Jahr gemacht hat in dieser kurzen Sample-Size. Also Antonio Brown ist für mich einfach ein geiles Target, weil der auch Matchup-wise dann weekly basis. Du musst ihn nicht jeden Spieltag aufstellen. Ne? Also du kriegst ihn jetzt irgendwie in der 9. Runde. Du kannst ihn auf deine 2. Flex packen, wenn er ein geiles Matchup hat. Also ja, also Antonio Brown muss eigentlich gedraftet werden, weil der hat weekly Upside und je nachdem, was für ein Matchup der hat, stellst du ihn auf und hast richtig Bock drauf. Ne? Also wenn da jetzt hier diese Off-Field-Issues oder was da passiert ist, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so stark verfolgt wird oder so. Also wenn das beiseite geschoben wird, dann, also ich würde ihn auf jeden Fall draften.
Ja, also ich habe seitdem auch nichts mehr davon gehört. Ne? Von daher, Bruce Arians sagte ja, es wären keine Schläge gefallen oder so. Leider sieht man es halt auf dem Bild. Aber ja, keine Ahnung. Also
waren freundliche Klaps. Ne? Ja. So macht man das.
Genau, ja. Ja, ja.
Siehst du, iFrog sagt doch hier, sorry, aber mit einem Handgemenge muss man rechnen in Joint Practices. Siehst du?
Ja, genau, ja. Genau das. Ja, ja, mit einem Handgemenge. Ja, kannst du schon rechnen mit einem Handgemenge. Wenn du Schlägerei hast, ist das halt eine andere Sache. Keine Ahnung. Also, ja, ich weiß nicht. Ich bin auch flexibel. Deswegen, also keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, was da dieses der Coaching-Staff mitmacht. Aber wie gesagt, Bruce Arians hat ja sowieso schon gesagt, es ist nicht schlimm. Von daher, wenn es nicht schlimm ist, dann bin ich vollkommen bei dir. Ne? Antonio Brown kriegst du, ja, hab seine ADP gerade nicht auf dem Schirm tatsächlich, aber den kriegst
99,
du.
99, 9. Runde.
Ja, 9. Runde. Warum nicht, ne? Da habe ich schon safe. Schlechtere vom Board gehen sehen. Michael Carter oder so. womit wir wieder bei den Running Backs wären. Und bevor ich hier mal so ein paar, ich habe mir übrigens auch Michael Carter aufgeschrieben, weil Michael Carter hat jetzt in Woche 2 erst gespielt, nachdem Tevin Coleman und noch jemand anderes schon dann waren und ihren Job erledigt haben. Wer war der andere, Raphael? Der
Ty Johnson wahrscheinlich, oder?
Unser Upside Deep Sleeper 2021, natürlich Ty Johnson, oder?
Ja. Ty Johnson,
ja, okay, relativ. Das klingt nicht begeistert.
Ja, nee, leider nicht. Ich bin ja bei Michael Carter. Also es ist offensichtlich, ja, dass er die ersten Wochen nicht Leadback ist. Das ist klar. Also das weiß jeder. Also wenn du den in der 5., 6. Runde draftest, dann weißt du, du wirst ihn in den ersten 2, 3 Wochen, 4 Wochen nicht aufstellen. Das ist klar. Ne? Da wird erstmal Tevin Coleman, da wird Ty Johnson und von mir aus noch P. Ryan, keine Ahnung, den cutten bis dahin. Aber die werden da halt gegenseitig die Carries fressen, die Targets fressen und ja, es ist klar. Also er hat halt Upside gegen End of Season oder, ne, also je nachdem, wie schnell er da an den Leuten vorbeikommt. Aber klar, es ist am Anfang auf jeden Fall crowded. Das sollte aber jeder wissen, der ihn draftet. Aber nach den 4, 5 Wochen oder was auch immer das sein wird, ja, werden wir dann sehen. Deswegen sagen wir auch da immer, nicht draften, sondern für sie traden. Aber dann wird er übernehmen und dann hat er halt Upside, ne, was ein geiler Spieler ist.
Ja, das, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ich bin da ja etwas skeptisch tatsächlich. Jetzt fragt ihr gerade Barista Renault, ist Zach Moss ein Midround-Target? Und das passt mir gerade gut in den Kram, weil ich habe mir das Buffalo Backfield so als Midround, also beziehungsweise aufgeschrieben, um als Midround-Target mal darüber zu reden, weil wir es bisher ja immer vernachlässigt haben, weil es eh so messy ist irgendwie. Und also Zach Moss hat ja jetzt am Wochenende gespielt. Ich würde sagen, wenn Zach Moss weiter mit Hammy zu kämpfen hat, der war ja jetzt verletzt, dann wäre Devin Singletary vielleicht sogar eine Option, die in der Late-Mid-Round so ein bisschen für mich in Frage käme. Vor allem, weil halt auch Devin Singletary so der Running Back ist, der mehr in den Passing-Situations und im normalen Gameflow eingesetzt wird, während Zach Moss dann eher der Typ ist, der Short Yardage und ja, wenn man First Downs und Touchdowns hat, dann eben auch wieder interessant. Also eher diese Plays sieht, ne? Ich würde sagen, beide sind für mich weiterhin ein Avoid. Also ich will keinen davon haben und nehme dann tatsächlich lieber einen dieser Midround-Wide Receiver.
Ja, das sowieso, ne? Das steht außer Frage. Deswegen ist es halt auch so geil, wenn du halt so einen Anker-Running Back draftest in den ersten zwei Runden und dann genüsslich halt auf Best Player Available gehst. Weil safe, also wenn du vor der Wahl stehst, einen Running Back oder einen Wide Receiver zu nehmen, wirst du wahrscheinlich eher den Wide Receiver nehmen. Trotzdem ist Zach Moss, ja, also Midround kommt auf Run, was man darunter versteht. Also Top 10 Runden ja, ne? Top 7, Top 6 Runden nein, weil einfach die Gefahr, Devin Singletary, die Bills laufen eh nicht viel. Wer ist der Receiving Back? Ist halt auch die Frage, ja, und das fuckt richtig ab, dass man das nicht weiß, ja. Also wenn man sich die Sample Size anschaut, haben die beide halt ähnliche Carries, ähnliche Targets, ähnliche Receptions, das ist halt scheiße, um das zu evaluieren. Und von daher, ja, vor dem Hemi wäre ich jetzt wirklich bei Zach Moss ein bisschen höher. Jetzt mit dem Hemi und ja, ist einfach crowded mit Singletary, wird sich dann in der Saison, glaube ich, zeigen, wer von denen da irgendwie die Oberhand gewinnt. Aber solange Singletary halt immer noch da ist auch, ist das sowieso nicht ultra sexy, ne? Wäre halt so ein interessanter Midround-Spieler gewesen mit ein bisschen Upside, aber ja, ist halt super schwer. Und auch die Goal-Line und so, Josh Allen, es ist einfach nicht sexy.
Ja, das ist so. Ja, kann, ja, wie du sagst. Ich habe noch eine Frage von Glazy, die ich hinten anstelle. Inge Meisel fragt, was wir zu David Johnson sagen. Ich glaube, er wäre auch so ein Midround-Target, so late mit irgendwie 9., 10. Runde, glaube ich, ne? Ich sollte vielleicht mal eine ADP-Tabelle aufmachen. Das mache ich gleich, wenn du redest. Und David Johnson, keine Ahnung. Also Philipp Lindsay ist der Leadback. Das wissen wir jetzt nach der Preseason Woche 1 und 2 natürlich. Aber ja, David Johnson als in PPR vielleicht eine Option, aber ich will von den Texans halt auch keinen haben. Ja. Nee.
Nö, also Linse will ich schon haben.
Trotz dessen, dass sie halt nicht laufen werden, ja, weil sie halt
zurücklegen also werden,
nie die Uhr runterlaufen an. Werden. Ja. So, ja.
Wenn das Spiel anfängt, sind sie schon mit 17 Punkten hinten. Das ist
ja.
Es ist doof. Klar, fair auf jeden Fall. Und da gewinnt David Johnson natürlich dann an Value als Third Down Running Back, was eigentlich basically jetzt in der Preseason nur war, ne? Mark Ingram hat noch ein bisschen Carries gesehen mit Philipp Lindsay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Ingram dann in der Season noch ja seine 10 Carries sieht. Ich glaube, die gehen halt alle an Lindsay, dass er da auf seine 12 bis 15 Carries kommt, ja, und ist nicht viel, ist nicht geil, ne, keine Frage, aber wir reden ja wirklich auch von einem Spieler, der jetzt nicht früh geht, ja, der geht overall 150, das ist die 13. Runde, also in den Upside-Drafts, in den Upside-Mock-Drafts geht der schon so Top-10-Runden, das ist auch, glaube ich, so seine Range, wo er auch gehen sollte. Ist halt auch ein interessanter Spieler, vor allem wenn du jetzt irgendwie nur 2 Running Backs, 3 Running Backs gedraftet hast. Zu dem Zeitpunkt ist Philipp Lindsay natürlich durchaus interessant, um da ein bisschen Running Back Depth zu haben in deinem Team. Für mich ist es auf jeden Fall der beste Running Back da im Backfield. Wir haben jetzt in der Preseason gesehen, dass David Johnson nur der Third Down Guy ist. Mark Ingram, Rex Burkhead, bisschen Concerns, aber Lindsay sollte schon hier und da seine Spieler haben. Ne? Ist jetzt keiner, wo ich sage, der hat die Chance, irgendwie Top 10 zu finishen, ne? Aber es ist schon durchaus interessant, den da Late Round zu holen, weil der halt eine gute Running Back Depth gibt. Und wir wissen alle, ne, David Johnson ist halt auch nicht mehr der Alte, mit Verletzungen zu kämpfen. Rex Burkhead ist auch nicht immer fit. Mark Ingram sah scheiße aus, also letzte Saison. Von daher, Philipp Lindsay ist ein geiles Target. Ich würde den auf jeden Fall ins Visier nehmen.
David Johnson übrigens 105, also ich war gar nicht so verkehrt da mit meiner 9.10. Runde. Hättest du lieber da David Johnson in der 9.10. oder Philipp Lindsay in der 150 ist dann, ja, keine Ahnung, 13, 14 oder so.
Sowas, ja. 12, ja, safe, Lindsay, habe ich ja gesagt. Also ich weiß nicht, David Johnson wird noch droppen, okay. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er da bleibt.
Okay. Sehr gut. Dann haben wir auch was zu David Johnson gesagt, viel zu viel eigentlich schon. Ich habe mir noch Chase Edmonds aufgeschrieben, na klar, Chase Edmonds, haben wir aber auch schon drüber geredet. Ich Chase Edmonds, du James Conner. ist es dabei geblieben?
Ja,
safe. Ist ja eigentlich nur die Frage.
Ja, safe.
Ja, okay.
Klar.
Ja.
Connor hat
bei,
ja
bei mir auch
mit Verletzungen zu kämpfen, deswegen hat er auch nicht viel gesehen. Ja, also wenn man jetzt die Preseason, ich glaube, da kann man keine gute Sample-Size ziehen. Weder für Chase Edmonds noch für Connor irgendwie. Ne? Also,
ja, ja.
Also ich glaube, da hat keiner jetzt irgendwas gewonnen. Wie heißt nochmal der Rookie, den sie letztes Jahr gedraftet haben? Ach man, wie heißt der nochmal?
Eno Benjamin,
genau. Der ist vielleicht so, wenn man das so sagen möchte, der Gewinner irgendwie der Preseason. Ich glaube, dass er in der Saison wahrscheinlich nicht so viel sehen wird. Aber ja, ich bin immer noch bei Connor und das bleibt erstmal so.
Ich hatte letztes Jahr echt noch gedacht, er kann sich vielleicht durchsetzen, aber ich glaube auch, Eno Benjamin wird... Irgendwer hypt ihn doch immer im Discord bei uns und sagt Eno-Season, ich weiß gerade nicht den Namen.
MMC.
Aber ich...
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, genau. Ich glaube, ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube leider...
Müb, das ist der Müb, Junge. Der Müb.
Ah, Müb ist es, ja, geil. Ja, okay. Naja, ich glaube leider nicht dran. Also, ja, Javonte Williams, hatte ich eben auch schon gesagt, ist für mich tatsächlich risikobehaftet, könnte während der Saison natürlich übernehmen, wird das wahrscheinlich auch, aber ist mir für so ein Midround-Target, wie du schon sagst, trade einfach für ihn, wenn er die ersten drei Spiele halt wenig sieht.
Ja.
Ja.
Genau. Javonte
ist... Damit hätten wir das abgehakt.
Javonte ist halt nicht so ein krasser Fall wie bei Mike Carter. Mike Carter wird, glaube ich, länger zu kämpfen haben, um das Backfield zu bekommen. Es ist noch mehr crowded als bei den Broncos. Bei den Broncos ist eigentlich klar, dass Melvin Gordon und Javonte Williams da eine Rolle spielen. Bei den Jets, habe ich ja eben gesagt, haben wir 3-4 Running Backs, wenn dann nicht noch jemand gecuttet wird. Aber ja, Javonte Williams ist halt ein geiler Running Back. Wir haben es gesehen in der Preseason, hat er einige geile Highlight-Plays. Aber Melvin Gordon wird nicht verschwinden, wenn er wieder von der Verletzung zurückkommt, wird er spielen und starten. Und das Ding ist ja auch immer, wenn man sagt Leadback, ne, heißt nicht, dass dann der andere, der dann nicht mehr Leadback ist, dass der komplett verschwindet. Und Melvin Gordon wird niemals komplett verschwinden in dieser Saison. Also zumindest auch an der Goal-Line und etc. wird er immer da sein, immer aktiv sein. Und das ist halt so ein Problem, was ich dann bei Javonte Williams sehe. Trotzdem auch da, je nachdem, wie die Strategie dann ist, ja, welchen Approach ihr da geht in den ersten Runden mit Running Back und Wide Receivern, ist ja auf jeden Fall ein interessantes Target für Upside zumindest. Ja? Also das ist ja dann auch irgendwann wichtig im Draft, dass ihr da Upside auf der Running-Position habt, wenn ihr da vielleicht nicht so gut aufgestellt seid.
Sehr gut. Bevor wir mit der Frage von Glazy zu den Sleepern überleiten, habe ich noch Midround-Target. Ich habe gerade extra nochmal geguckt. Overall ADP 84 und es ist ein Tight End. Also wenn man einen der ersten Tight Ends verpasst...
Sag nicht Dallas Goedert. Dallas Goedert, der geht... Ich hab jetzt schon 3 Mockdrafts gesehen, wo Dallas Goedert in der 5. Runde vom Board geht. Ey,
boah, nee.
Tut mir einen Gefallen, bitte. Bitte tut mir einen Gefallen, ne? Draftet den nicht in der 5. Runde. Also Zach Ertz ist eh immer noch da, ja? Also wenn Zach Ertz weg ist, sogar dann würde ich den nicht in der 5. Runde nehmen. Aber Zach Ertz ist immer noch da, ja? Also bitte, bitte, hört auf damit. Also es macht mir Kopfschmerzen, ich kann nicht schlafen nachts. Hört bitte auf damit.
Ja, und genau, Dallas Goedert hat mir jetzt auch so ein bisschen Sorge bereitet, tatsächlich im Wochenende, also die, ich weiß nicht so recht, also, aber es ist nicht Dallas Goedert, nein, deswegen nicht, ich habe in der Preseason, suche ich natürlich immer so nach so ein bisschen Bestätigung von dem, was man so sieht, wo man denkt, ey, das setzt sich sofort. Und ich glaube, es setzt sich sofort und das ist bei Logan Thomas. Ich glaube, Logan Thomas wird genauso eingesetzt wie letztes Jahr. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass sie ihn da bei jedem Snap auf dem Feld lassen. Jetzt in der Preseason alleine schon 23 von 23 First-Team-Snaps gesehen. Mhm. Er geht halt nicht vom Feld und sogar im 12-Personal läuft er Routen. Also Logan Thomas kann man für mich, wenn man einen der Top 4 Tight Ends verpasst, ja, nicht bedenkenlos, aber würde ich dann empfehlen, tatsächlich in Runde, was ist es dann, 7-8, durchaus mal mitzunehmen. Dann ist dein Starting-Roster ja eh voll und du nimmst die Upside-Shots und ja, why not?
Ja, ist mir auf jeden Fall lieber als Noah Fant dann in der 6., 7. oder sowas. Also da würde ich auch noch dann 2 Runden warten und dann Logan Thomas nehmen. Hat mich auch überrascht auf jeden Fall. Ich hatte da auf jeden Fall ernsthafte Bedenken auf wegen, gut, Curtis Samuel hat jetzt auch nicht viel gespielt, ne, muss man auch sagen. Aber Diami Brown, Curtis Samuel, Terry McLaurin und so, viele Mäuler. Aber wenn er da die Opportunity sieht und viel auf dem Platz steht, ist schon mal sehr, sehr gut für einen Tight End. Der kann blocken, der kann fangen. Also ist schon mal, warum hast du, ist schon mal gut.
Du hast gerade Diami Brown genannt. Ich habe, am Samstag, wir haben ja Bier gebraut selbst. Das haben wir am Samstag getrunken. Ich glaube, es hatte tatsächlich mehr Alkoholgehalt als die normalen 5%. Ich war auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse und habe anscheinend noch irgendwen zitiert, der gesagt hat, Diami Brown wird jetzt der Breakout-Kandidat, habe so geschrieben von wegen, zuerst gehört da und da und wenn nicht, ist auch scheißegal. Man muss es halt einfach mal gesagt haben, Diami Brown ist der Breakout-Kandidat. Ne?
Das ist eine bekannte Taktik bei vielen Kollegen. Ja, ja. alle Spieler nennen, die es gibt, und dann sagen, da habe ich es gesagt.
Ja, ja, genau. Das, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt retweetet habe, aber ich habe es am nächsten Tag gesehen und fand es selber lustig. Also von daher, schön. Ja, deswegen habe ich gelacht, entschuldige bitte.
Ja, ja, kein Thema. Ich war sowieso fertig, also Long Thomas, ich bin ganz bei dir. okay. Hast du auf jeden Fall gecheatet. Ich wusste nicht, dass wir Tight Ends auch nennen dürfen, aber Long Thomas, ja, safe, ist vorne mit dabei.
Ja, ist auch der, ist nicht der einzige. Ich habe nachher noch ein Tight End.
Ja?
Also wir spielen ja natürlich ohne Tight Ends, wie ihr alle wisst, größtenteils zumindest, mit Receiver Flex. Ja.
Reminder. Podcaster wie wir freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch, uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram @UpsideFantasy, @ChristianLaw9 und @RaphaelUpside und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns @UpsideFantasyFootballPodcast. Die Links dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge.
Genau, aber jetzt würde ich sagen, wir gehen zu den Sleepern. Und ich hatte eben schon eine Frage, wo ich mir dachte, ey, die kannst du nicht bei den Midrounds bringen. Denn Glazy94 fragt, was haltet ihr von Xavier Jones? Und ich sag ganz kurz und knapp gar nichts. Also Running Back der Los Angeles Rams, der jetzt am Wochenende von Jake Funk heißt er, ne? Funk, überholt wurde. Also dem 7th-Round-Pick von den Rams. Ich halte gar nichts von Xavier Jones.
Ja, ich muss natürlich...
Flug heißt da, so, Flug, Entschuldigung.
Flug? Nee, Funk, ist schon richtig.
Funk, doch, ja, dann...
Alles gut, Christian. Du hast einmal jetzt was richtig gesagt, dann bleib auch dabei. Sei denn, ich verbessere dich. Ja, ich hatte das ja bei Cover 2 schon gesagt und ich hatte das, glaube ich, auch bei einem Mockdraft, den ich live gestreamt habe, auch schon gesagt, dass Xavier Jones für mich, ja, das Potenzial hatte, so ein James Robinson-like Season zu sehen. Ne? Hab das natürlich auch argumentiert, wie das so unsere Art ist. man sucht sich natürlich nur die guten Sachen raus. Aber ja, es ist relativ offensichtlich, dass sie da auch mit Jake Funk planen und ihn auch einsetzen. Ich schätze trotzdem, dass einer von den beiden da irgendwie Value mitbringt und den als Sleeper draften kann. Es wäre natürlich extrem unsexy, wenn die beide einsetzen, also Funk und Xavier Jones hinter Daryl Henderson. Das wäre natürlich doof, aber ja, also von daher Xavier Jones erstmal ein bisschen runterstufen. War für mich ein schöner Sleeper, den man mit dem letzten Pick hätte draften können, aber leider jetzt mit Jake Funk, den sie irgendwie anscheinend auch Snaps geben, ist das jetzt erstmal vom Tisch. Aber auch da würde ich sagen, schadet nicht, wenn der erstmal auf der Bank sitzt. Also je nachdem, wie tief die Bank ist, kann man ihn auf jeden Fall erstmal draufsetzen und gucken, was der erste Spieltag so bringt. Kann mir auch gut vorstellen, dass wir dann bei der Waiver-Wire-Folge in Woche 1 über Xavier Jones reden könnten. Ne? Wenn er da die meisten Carries nach Henderson sieht oder Touches nach Henderson sieht, sieht das vielleicht wieder anders aus.
Ja, also ich bin da komplett off, aber ja, wie du sagst, könnte sein, aber im Moment halte ich von ihm gar nichts. Ich starte mal mit einem Sleeper, weil wir den bisher in der Offseason, glaube ich, relativ wenig behandelt haben und das, obwohl wir ihn letztes Jahr quasi in jeder Woche als Waiver Wire Ad empfohlen haben und jetzt mit besserem Quarterback-Play, Cam Newton ist es, dieser Quarterback, oder eben Mac Jones, den du ja auch gut findest und der ja auch gut war, muss man ja dazu sagen, Cam Newton war nur noch besser, also es wird besser in New England. Und
okay.
Jacoby Myers ist mein erster Sleeper, den wir diese Offseason relativ selten behandelt haben, weil es ist ja auch ein Mess da in New England, aber ich glaube, Nelson Aguilar wird nicht der Wide Receiver 1 sein, denn das wird Jacoby Myers sein, so wie er es letztes Jahr schon war. Er hatte letztes Jahr den zweithöchsten Whopper nach Devonta Adams mit 0,71. Das ist eine Ebene mit McLaurin, Diggs, Michael Thomas, DeAndre Hopkins, AJ Brown etc. pp. Wie gesagt, Newton deutlich besser, und von daher ist Jacoby Myers den Sleeper, den wir unbedingt noch nennen müssen.
Ja, den wir nennen müssen und den wir auch draften müssen. Also Jacoby Myers, ich habe, glaube ich, in der PPR-Superflex-Folge, die ihr euch natürlich noch anschauen könnt, on demand, habe ich, glaube ich, Jacoby Myers auch in der 12. Runde, 11. Runde, glaube ich, geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viele Mockdrafts gemacht in letzter Zeit. Übrigens auch Mockdraft, während ich mit den Kindern spazieren war, mit Frau, mit Hund, mit Kindern, trotzdem Mockdraft gemacht. Einfach am Turn, richtig geil. Pickst einfach zweimal und wartest dann irgendwie 5 Minuten und pickst dann nochmal zweimal. Super geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Also Jacoby Myers safe auf jeden Fall, auch ein Late-Round-Target, ein Sleeper. Wenn wir da eine klare 1 haben im Receiving-Core, wäre das schon mal auf jeden Fall schön. Ich meine, wenn dann Hunter Henry von der Verletzung zurückkommen. Jonnu Smith ist jetzt auch wieder, war ja ein bisschen sidelined, ist jetzt auch wieder zurück. Also, ne, wie pass-heavy sind sie dann mit Cam Newton? Also von daher ist es jetzt nicht ultra sexy, aber Jacoby Myers hatte letztes Jahr auch gezeigt, dass er auf jeden Fall ein capable Wide Receiver ist. Von daher, Jacoby Myers ist einer, ich hab das mal genannt, based on opportunity Wide Receiver to draft. Und da fällt Jacoby Myers auch zu. Und für mich ist das auch zum Beispiel Marquez Callaway, der jetzt in der Preseason auch gezeigt hat, dass er anscheinend da eine Wide Receiver Option ist bei den Saints, den man ruhig draften kann. Da müssen wir natürlich die Quarterback-Situation abwarten, da haben wir nur noch kein klares Bild. Daniel Mooney, für mich auch jemand, definitiv ja als Wide Receiver 2 bei den Bears, im besten Falle dann mit Justin Fields. Ich glaube ja, Andy Dalton startet wirklich die ersten, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Wochen. Also der wurde ja auch schon ausgebucht von den Fans, was natürlich nicht sexy ist oder nicht cool ist von den Fans. Aber ich kann es irgendwie verstehen, ja, man will irgendwie den besseren Quarterback von der Franchise sehen. Also Justin Fields könnte früher als später starten auf jeden Fall und dann irgendwie die zweite Option zu sein mit Daniel Mooney. Halte ich für eine sehr, sehr gute Sache, auch was Target Share angeht und so, ist er da in der oberen Region, gerade was so Late Round Wide Receiver angeht. Dann habe ich noch Terrace Marshall, ja, der irgendwie, also irgendwie bei fast jedem Snap irgendwie auf dem Platz stand, ne, bei den Sets, ob es 11 Personnel war, ob es 12 war, egal was es war, der stand da, ja. Also das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Ich fand Terrace Marshall ja eh geil, auch also vor dem Draft, ist einfach ein guter Wide Receiver mit guten Händen, mit einer guten Größe, guter Athletik. Terrace Marshall könnte echt überraschen, ne? Könnte so letztjähriger Justin Jefferson vielleicht sein. Ich meine, klar, DJ Moore ist noch da und Robbie Anderson und so, aber ich kann mir schon eine Welt vorstellen, wo er da als vielleicht die zweite Option früher ist, als dass er irgendwie die dritte Option jetzt darstellt. Also von daher Terrace Marshall auf jeden Fall nicht vergessen. Und ein Nico Collins habe ich noch mir aufgeschrieben, weil Nico Collins hat nicht viel gespielt. Du hast ja gesagt, Spieler, die nicht viel spielen, sind safe in der Formation. Und die Coaches haben gut über ihn geredet. Also da sind so Spieler, die kann man schon auch mit dem letzten, vorletzten Pick nehmen und gucken, was passiert. Also um jetzt auch den amerikanischen Kollegen da treu zu bleiben, nennen wir jetzt einfach mal alle Spieler und sagen, wir haben es gesagt. Aber nee, ich meine es wirklich ernst. Also Callaway, Mooney, Myers, Terrace Marshall sind für mich wirklich Wide Receiver, die ich auch in den Top 10 Runden draften würde. Ich sag das ja auch immer wieder, Rankings sind schön und gut zur Evaluation von den Spielern, von den Positionen. Aber ey, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der 7. Runde am Board bist und du willst lieber einen Jacoby Myers nehmen als einen Jarvis Landry, weil er mehr Upside mitbringt, dann do it. Das ist kein Ding. Also ihr könnt diese Spieler Top 10 Runden auf jeden Fall picken und die haben auf jeden Fall eine Menge Upside und ich würde sehr gerne jeden Draft mit denen versuchen, daraus zu gehen.
Ja, du hast genau die Spieler genannt, die ich hier auch stehen habe. Mooney, Marshall, Nico Collins. Marshall allen voran natürlich, richtig geile Preseason. Also, gefällt mir sehr gut, wirklich. Nico Collins, du hast es auch gesagt, spielt nicht, nur Lob und alles. Von daher, ja, du hast alles gesagt. Ich habe noch zwei Spieler, aber Daniel Mooney muss man auch nochmal hervorheben. Ist natürlich auch einer. Ja, mit Justin Fields und nur Allen Robinson neben sich. Also ich glaube, das kann auch richtig reinknallen. Und ich habe noch zwei Spieler. Einer ist auch, den pick ich in Best Ball eigentlich immer.
Scheiße. Ist ein guter Best Ball, weiß
ich nicht. Ernsthaft, habe ich im Best Ball immer gepickt. Man muss gucken, wie fit er zum Start der Saison ist, dass DeSean Jackson. Also, wenn DeSean Jackson zum Start der Saison fit ist, dann kann da, glaube ich, auch was ordentliches mal rumkommen. Ohne Scheiß jetzt.
Nein, der Sleeper, ist wirklich ein guter Baseball-Wide-Receiver.
Ja. Das, ja. Du weißt ja genau, was ich meine. DeSean Jackson, der gibt dir halt eine Woche irgendwie deine 30 Punkte und an der nächsten Woche hat er sich das Bein gebrochen. Also, ja, das, ja.
Ja.
Deswegen, DeSean Jackson, den hole ich mir in vielen tiefen Ligen tatsächlich spät ran und guck einfach mal, was passiert. Weil dann gibt's halt andere Optionen, mit denen man auch nicht besser fährt. Und DeSean Jackson hat für mich halt massig Upside, einfach, ne? Von daher, DeSean Jackson. Dann bleibt als letzte Option, mein Akkustand ist niedrig, obwohl es angeschlossen ist. Oh, weil, was mache ich jetzt? Als letzte Option bleibt für mich Pat Freiermuth, wie wir ihn nennen, hier bei Upside. Ja. Tight End von den Pittsburgh Steelers. Ich bin hyped. Und wir hatten noch eine Frage dazu. Ich schließe mal gerade hier mal. Ich muss mal gerade hier.
Sag mal, was du Pat Freiermuth. Bevor alles zusammenbricht, do it. Wir haben Zeit.
Ich bin wieder da, sehr oder? Gut.
Gott sei Dank.
Ja, okay. Ein Glück. Ja, Pat Freiermuth ist mein Tight End Sleeper. Der ist bei mir ja ja, vor dem Draft noch das Board hochgeklettert und seitdem unaufhörlich dabei. Am Anfang war ich gar nicht so überzeugt, dann habe ich mir nochmal auf Tape angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge. Da hatten wir gesagt, hey, der ist geil. Aber Abstand hat es schon immer gesagt, Pat Freiermuth. Wir hatten noch die Frage von Swiss Guy, war die nämlich. Anscheinend ging Pat Freiermuth ab wie Schmitz Katze. Falls er eine klare Passing-Option ist, schadet er den anderen dreien? Und ich würde da ganz klar sagen, nein. Weil Eric Ebron hatte letztes Jahr auch an die 100 Targets. Und wir haben gesehen, was da für Deontay Johnson bei rumkommen kann. Oder auch für Chase Claypool, der mit weniger Snaps ja ordentlich abgerissen hat. Ich gehe davon aus, dass die Snaps für Chase Claypool steigen. Und Deontay Johnson und Chase Claypool da klar die 1A, 1B irgendwie sein werden. Juju würde es am meisten wehtun, glaube ich, wenn da eine ordentliche Tight End Receiving Option sein wird auf die kurzen Routen. Von daher würde ich sagen, keinem, weil ich drafte Juju nicht. Hatte auch letztens noch die Diskussion, dass man Juju viel zu tief rankt, aber ich glaube, du hast ihn auch relativ niedrig, oder?
Ja, klar. Ja, also, ja. Also ich ja, ich glaube, wir haben da mit demselben, glaube ich, gequatscht. Also ich habe Juju auf Wide Receiver 31, also falls das jemand wissen wollte.
Ja, ist ja noch hoch, okay.
Ja, ja, er bietet schon einen gewissen Floor auch, ne? Also, ne, was, ja, egal. Lass uns nicht über Juju, da haben wir, glaube ich, schon auch genug drüber geredet. Also ich glaube, es wird, also Pat Freiermuth jetzt irgendwie als, ja, weiß ich nicht, also was hatte der? 2 Receptions, 20 Yards und 2 Touchdowns halt, ne? Also. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine...
Raphael, das hat mir auf Tape unheimlich gut gefallen.
Ja, der Klassiker. Aber ob das jetzt so eine geile Statline ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hätte lieber irgendwie gesehen, dass jemand vielleicht 7 Targets und 5 Receptions und 70 Yards statt irgendwie 2 Touchdowns. Ich schaue da lieber irgendwie auf die Targets und wenn die hoch sind. Und das Gute bei ihm ist halt, dass er gut blocken kann. Deswegen wird er wahrscheinlich öfter auf dem Platz stehen. Ich glaube, im Depth Chart ist er immer noch hinter Eric Ebron. Da muss er erstmal vorbei. Ja, ich denke, er wird halt Spiele haben, wo er 3 Punkte macht und wird Spiele haben, wo er 15 Punkte macht, 20 Punkte macht, aber...
Super Bestball-Target.
Bestball wieder, sehr, sehr guter Titan für Bestball auf jeden Fall an der Stelle. Aber ja, ich denke, es wird am meisten Juju schaden, weil Juju war ein beliebtes Ziel in der Red Zone, in der Endzone. Ja, und da, wenn du jetzt halt 2 gute Receiving-Titans hast mit Ebron und Freiermuth, wird das halt einem wehtun. Das wäre dann in dem Fall Juju und Claypool wahrscheinlich dann als nächstes. Aber Deontay Johnson ist für mich eigentlich der einzige Wide Receiver, den ich so richtig haben will, ist Deontay Johnson. Weil jetzt auch mit 12 Personal und sowas stand halt immer Juju auf dem Platz und nicht Claypool. Müssen wir erst mal gucken, ob Claypool da eine höhere Snapshare allgemein sieht und eine höhere Target-Share allgemein sieht. Erstmal abwarten, aber für mich ist Deontay halt ein Killer, den will ich haben in jedem Draft. Und Claypool halt mit Upside, Juju mit ein bisschen mehr Floor. Aber wenn ich jetzt einen entscheiden müsste, wem das wehtut, dann wäre es Juju.
Ja, das unterschreibe ich beim anderen. Bin ich ja anderer Meinung, wie wir alle wissen. Ich habe keinen Spieler mehr, aber wir haben noch eine Frage aus dem Chat von Hans-Peter Ording. Der sagt, und das habe ich heute auch gesehen, bei Adrian. Adrian hat so ein paar Preseason-Takes gemacht. Adrian Franke hat bei, auch bei Downside Talk, Kylin Hill als einen der Gewinner der Preseason-Spiele genannt. Seht ihr das auch so? Und ist er ein Late-Round-Target? Kylin Hill, Running Back der Packers, ja, Rookie-Running Back und eigentlich irgendwie hinter AJ Dillon, der ja der nächste Superstar sein sollte, laut Packers-Fans. Ja, was sagst du dazu, Raphael?
Ja, es ist Aaron Jones und sonst niemand, ne? Also, ob jetzt AJ Dillon vielleicht ein paar mehr Carries sieht oder dann Kyle Hill ein paar mehr Carries sieht als AJ Dillon. Die Frage ist halt, sieht jemand annähernd so viele Touches wie Aaron Jones und dann können wir weiterreden, ne? Also, was ist jetzt das Upside von dem? Also, was soll er jetzt machen? Also, Jamal Williams ist Upside jetzt von Kyle Hill und deswegen soll ich ihn draften? Nein, ne? Also, von daher, da muss schon irgendwie eine Chance bestehen, dass es ein 50-50-Share ist, was wir nicht hoffen, weil dann wäre Aaron Jones auch schon wieder tot, das wäre auch scheiße. Also von daher lassen wir alles so, wie es ist und weder AJ Dillon noch Kylin Hill sind irgendwelche Targets, weil Aaron Jones und das war's.
Ja, genau. Also für Fantasy ist es tatsächlich irrelevant, ob er sich dann als 2 hinter Aaron Jones etabliert, ist mir dann auch egal, weil, wie du schon sagst, er wird nicht signifikante Snaps sehen, von daher passt das. Wir haben... Wenn ich die Frage nicht stelle, sind viele mad, Raphael, und die muss an dich gehen. Mal ganz ernsthaft. Was sagt ihr zu den Jaguars als Streaming-Defense für die erste Woche? Was macht das mit Raphaels räudiger Defense in Woche 1, die Jaguars?
Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe irgendwas von räudiger Defense gehört und da bin ich natürlich rattig as fuck. Räudige Defense übrigens werde ich wahrscheinlich dieses Jahr eher so als YouTube-Format machen und nicht bei Leadblogger. Muss ich noch schauen, wie ich das so zeittechnisch hinbekomme. Mal sehen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, gegen wen die spielen, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt hier irgendwas öffne, bricht alles zusammen. Deswegen will ich das nicht machen. Du kannst mir das vielleicht mal kurz sagen. Du hast ja, bist ja da besser ausgestattet als ich. Kannst du mal eben gucken, gegen wen die spielen. Aber
die Jacksonville Jaguars spielen gegen Houston in Woche 1.
Okay. Ja, das ist durchaus, kann man da von einer guten Streaming-Defense auf jeden Fall reden. Also, ja, die werden wahrscheinlich auftauchen, ja. Oder auch vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich
bold. Ja, mit Tyrell Taylor, Brandon Cooks und Nico Collins wird es dann schon schwierig.
Ja, ist schon ziemlich bold. Wenn man auf Risiko steht, wenn man auf Boomer Bust steht bei der Defense, und darauf stehe ich eigentlich, ich finde es eigentlich geil. Also eine 8-Punkte-Defense, so, weißt du, ist auch dann egal. Aber wenn die irgendwie Upside für 20 Punkte haben oder so, ist es nice. Ne? Also ja, mal schauen. Du wirst es auf jeden Fall erfahren, stay tuned. Ja. Du wirst es sehen, auf jeden Fall.
Raphaels räudige Defense wird kommen, genauso wie der Code-Kicker. Ich immer denke, meine Ehe, wie lange die noch hält, ich weiß es nicht, aber ich habe trotzdem richtig Bock. Also Montag, Freitag und Sonntag, wir sind dabei. Das wird ordentlich knallen.
Ja. Ja, aber
haben wir einen Spieler vergessen?
Ja, pass auf. Ich habe jetzt noch einen, ne? Und da musst du mir Instant Reaction musst du mir geben. Pass auf, aber ich mache erst den Take, dann will ich Reaction haben von dir.
Hat Kevin Hickton einen Vertrag unterschrieben?
Ist der noch active irgendwo?
Nee, der hat ein Youth Camp, glaube ich, eröffnet.
Ey, war nice, okay. Sam Darnold. Sam Darnold muss ich nennen, ist ADP Quarterback 31, overall 279. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn du halt zwei Drafts machst, geht er wahrscheinlich im zweiten Draft in der 10. Runde oder sowas. Ich weiß nicht genau. So gut sind meine Mathekenntnisse nicht. Aber Sam Darnold ist für mich ein Sleeper-Kandidat auf der Quarterback-Position, denn der hat ein extrem geiles Schedule. Ne? Also in den ersten 8 Wochen geht's gegen die Jets, gegen die Saints, at Texans, at Cowboys, gegen die Eagles, gegen die Vikings. Dann hat er wahrscheinlich sein schwerstes Matchup gegen die Giants, die ja eine gute Secondary haben. Nicht so den geilsten Pass-Watch, aber da könnte auch was kommen von den Rookies. Dann in der 8. Woche, Woche 8, bei den Falcons, also da hast du halt bis auf die Giants halt richtig geile Matchups. Entweder ist die Secondary scheiße, der Pass Rush ist scheiße. Also irgendwas hat die Defense auf jeden Fall, irgendwelche Lücken hat sie immer. Und
bei den Jets gibt es keine Defense mehr.
Bei den Jets gibt es keine Defense mehr, was auch gut ist. Ja, also wenn die ganze Zeit zurückliegen, dann musst du halt passen, um das Spiel noch zu gewinnen irgendwie. Und vielleicht, ja, ich weiß, also mit dem ganzen Talent um sich herum, ja, also mit Christian McCaffrey, mit DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall, ist der für mich ein echter Sleeper. Und in der ersten Saisonhälfte letztes Jahr war Teddy Bridgewater, der seines Zeichen Quarterback war bei den Panthers, Quarterback 10, ne, mit 18 Fantasy-Punkten pro Spiel in der ersten Saisonhälfte. Also, ich weiß es nicht. Sam Darnold kam mir so ins Auge. Ich hab einen Quarterback gesucht für Trey Lance und Justin Fields Absicherung. Da ist auch Kirk Cousins auf jeden Fall zu nennen. Aber Sam Darnold, mit dem Schedule, stell dir mal vor, der wird in den ersten 5 Wochen rasiert er ab und dann kannst du ihn irgendwie wegtraden für einen Running Back 3, 4 oder sowas. Ey, das wäre einfach Money, ne? Also mein Sleeper Quarterback, zumindest jetzt für die ersten 8 Wochen, Sam Darnold und vor allem auch für alle Trey Lance, Justin Fields Owner, die irgendwie in den Top 10 Runden Justin Fields und Trey Lance draften, die dann wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, bis sie starten. Sam Darnold als Absicherung, das wird Money.
Ja, gut, Mensch. Jetzt, also ich hoffe, ihr seid vorbereitet für den Draft, ne? Nächste Woche, wenn noch Fragen da sind, wenn wir irgendeinen Spieler vergessen haben, der jetzt noch reinknallt in der Preseason oder den weiß ich nicht, den wir bisher gar nicht erwähnt haben, weil wir ihn nicht auf dem Schirm hatten, wie dem auch sei, lasst Fragen da in so einem Discord-Channel, schreibt bei Twitter, wie auch immer, wir nehmen nächste Woche noch alle Spieler, die euch interessieren, irgendwie mit rein, weil wir werden natürlich einen Mockdraft machen und dann wird man sehen, wie die Spieler so gehen und wie sich das dann in der Praxis auch umsetzt.
Machen wir
ja, machen letzte wir, Worte,
müssen
Raphael.
Noch die Hörerliga-Auslosung machen, ne? Ich habe schon Liga vorbereitet, ne? Ich glaube, du wirst dich freuen. Ich habe das organisiert natürlich wie letztes Jahr. Ich habe ja auch letztes Jahr gewonnen, deswegen bin ich automatisch dabei. Also vielen Dank dafür an der Stelle. Ja, wenn ihr da irgendwie eine Chance haben möchtet, damit dabei zu sein, schaut gerne bei Patreon vorbei, da seht ihr, in welchem Tier das dann passiert. Ich hab Bock, ist eine geile Liga, ich hab's geil gemacht. Ich habe übrigens auch noch eine Liga jetzt gestartet, auch im Discord-Channel gepostet. Erstmal nur für die Prime-Mitglieder, später dann noch für die öffentlichen Chats, aber auch eine geile Liga, eine Upside-Bow-Settings mit Superflex. Also, wenn da nicht rattig ist, das weiß ich auch nicht. Also, das ist schon nice, ne? Also,
hast du nice, Mittwoch nicht noch gesagt, du hast zu viele Ligen?
Da hatte ich die schon erstellt. Okay. Ja. Ja, wird wahrscheinlich alles die letzte klar. sein, die ich jetzt noch mit der Community teile, neben der Hörerliga, und dann war es das für mich dieses Jahr.
Ja, sehr geil. Hörerliga-Auslosung kommt. Also seid ihr quasi auch alle im Rennen, alle Supporter. Von daher, let's go. Ab dem Tier, worum es ist. Aber ihr seid dann dabei. So, das kommt über Patreon. Nächste Woche Mockdraft. Wir haben alles. Ich würde sagen, Raphael, vielen Dank. Einmal alles durchgegangen. Wir hören uns nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.